Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Heute liegt ein echter Brocken auf dem Tisch. Google hat Gemini 3 veröffentlicht. Du hast uns ja die offiziellen Papiere, eine ganze Reihe von Demos und auch schon erste unabhängige Tests geschickt. Wir schauen uns jetzt mal an, was davon für dich wirklich wichtig ist.
Absolut. Denn die Frage ist doch, ist das nur das übliche schneller, besser, größer oder steckt hier vielleicht eine grundlegende Veränderung dahinter? Google verspricht uns hier ein unglaublich leistungsfähiges Werkzeug, aber wir werden heute auch herausfinden müssen, ob diese neue Power so verlässlich ist, dass man ihr wirklich vertrauen kann. Denn, so viel schon mal vorweg, es gibt da einen Haken. Okay, das klingt spannend. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Die Kernbotschaft von Google ist ja, Gemini 3 sei ihr bisher intelligentestes Modell. Es soll intelligent, prägnant und direkt sein. Das klingt für mich ehrlich gesagt erstmal nach gutem Marketing-Sprech. Was steckt da wirklich hinter?
Also was hier wirklich faszinierend ist, ist die bewusste Designentscheidung. Google positioniert Gemini 3 eben nicht mehr als so einen Plauderbot mit aufgesetzter Persönlichkeit.
Ah, okay.
Sondern als reines, hocheffizientes Werkzeug. Es soll dir nicht erzählen, wie toll es eine Aufgabe findet, es soll sie einfach erledigen. Und diese Philosophie, die zieht sich durch alles, was wir sehen. Man baut hier ganz klar auf den Stärken der Vorgänger auf.
Die da wären. Kannst du das für uns vielleicht noch mal kurz auffrischen?
Klar. Also Gemini 1 war ja der Durchbruch bei der nativen Multimodalität.
Genau.
Das heißt, das Modell hat von Grund auf gelernt, Text, Bilder, Code und Ton gleichzeitig zu verstehen, anstatt sie irgendwie getrennt zu verarbeiten. Das ist das Fundament. Gemini 2 hat dann den Fokus auf logisches Denken und erste agentenähnliche Fähigkeiten gelegt. Und Gemini 3 soll das jetzt alles zu einem wirklich fähigen Assistenten kombinieren.
Eine neue Philosophie ist ja schön und gut, aber am Ende zählen doch die Fakten. Was kann das Ding denn jetzt wirklich besser als die Konkurrenz, also OpenAI und die anderen?
Schauen wir auf die Zahlen. Die sind schon echt beeindruckend. In den Benchmarks, also diesen standardisierten Tests, da setzt es sich an die Spitze der Ranglisten. Zum Beispiel in der LM Arena, wo es ja von Menschen bewertet wird.
Okay.
Und es knackt Tests, die eigentlich für menschliche Experten auf Doktorniveau gedacht sind. Aber das sind, wie du sagst, halt nur Zahlen.
Genau, das ist mir zu abstrakt. Wo wird der Unterschied denn greifbar?
Er wird greifbar, wenn man sich anschaut, was es versteht. Es gibt einen speziellen Benchmark in deinen Quellen, ScreenSpot Pro heißt der. Der testet, wie gut eine KI eine grafische Benutzeroberfläche versteht, also Buttons, Menüs, Texte auf einer Webseite oder in einer App. Und Gemini 3 Pro erreicht hier einen Wert von über 72%.
Okay, und was heißt das jetzt? Ist das viel?
Das ist der Punkt. Es ist gigantisch viel. Stell dir vor, frühere Modelle haben auf deinen Bildschirm geschaut wie jemand, der durch ein Schlüsselloch spähe. Die erkennen vielleicht ein Wort oder ein Icon.
Ja.
Gemini 3 sieht den ganzen Raum in 4K. Es versteht nicht nur die einzelnen Elemente, sondern den gesamten Kontext, die Anordnung, den Zweck. Der Vorgänger lag bei 11%.
11%, wow.
Und die stärksten Konkurrenten liegen so bei um die 30 oder sogar im einstelligen Bereich. Dieser Sprung von 11 auf über 70% ist der Unterschied zwischen blinden Raten und echtem visuellen Verständnis.
Wow, okay, das macht's greifbar. Das heißt, es kann sehen, was auf meinem Bildschirm passiert und darauf reagieren. Und das führt uns ja direkt zu diesen Demos, die du geschickt hast, dieses Vibe-Coding. Ich muss zugeben, das hat mich umgehauen.
Ja, das war schon krass.
Ein komplettes 3D-Spiel aus einem Satz, das klingt ja fast nach Science-Fiction, ist es aber nicht. Ein Nutzer hat in dieser Testumgebung, dem AI-Studio, den Satz eingegeben, mach mir ein 3D-Voxelspiel, das ein bisschen wie Crossy Road ist, bei dem ich einem Charakter ausweichen muss.
Und dann?
Und das Modell hat nicht nur einen Code-Schnipsel ausgespuckt, sondern eine komplette spielbare Anwendung generiert. Mit einer Spielfigur, mit Hindernissen, einem Punktesystem, sogar einem Highscore, glaube ich, oder?
Sogar einem Highscore, genau. Alles in einem Rutsch.
Und dann war da noch diese Simulation der Golden Gate Bridge. Interaktiv, in 3D, man konnte mit Schieberegern den Nebel, die Tageszeit, die Verkehrsdichte ändern. Die Kamera war schwenkbar, man konnte zoomen, alles aus einer simplen Textbeschreibung heraus. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, absolut. Aber mein persönlicher Favorit war ja die Nachrichtenwebsite für Katzen.
Oh ja.
Komplett mit KI-Bildern von Katzen, die total konzentriert am Laptop sitzen und Artikeln unter der Rubrik Trending Muse. Das ist herrlich absurd und gleichzeitig technisch unglaublich.
Ja, weil es so viel zusammenbringt.
Bin mau. Das zeigt ja perfekt, wie hier Kreativität und Codeverständnis zusammenkommen. Es muss diese absurde Idee verstehen, es muss die Struktur einer Website konzipieren, den Code schreiben und dann auch noch passende, kreative Inhalte dafür generieren.
Also ist das jetzt der erste echte Beweis für diese agentische KI, von der immer alle reden? Es geht nicht mehr darum, eine Frage zu beantworten, sondern einen Auftrag auszuführen.
Exakt. Das ist der Kern der Sache. Es ist nicht mehr nur ein Konversationspartner, es ist ein Schöpfer. Ein Werkzeug, das komplexe, mehrstufige Aufgaben plant und umsetzt. Und das führt uns zu der Frage, was bedeutet das für uns alle, die wir keine Entwickler sind?
Guter Punkt. Bisher waren solche mächtigen Tools ja oft in irgendwelchen Programmierumgebungen versteckt. Aber Google scheint ja einen anderen Weg zu gehen?
Genau, und das ist ein entscheidender Unterschied. Dieses Modell wird vom ersten Tag an breit ausgerollt. Es landet direkt in der Gemini, die ja schon hunderte Millionen Nutzer hat, und in der Google-Suche selbst.
Aha.
Und dort ermöglicht es völlig neue Funktionen wie visuelle Layouts oder die dynamische Ansicht.
Das sind wieder Marketingbegriffe. Was heißt das denn konkret für mich, wenn ich was suche?
Stell dir vor, du suchst nicht mehr nur nach Informationen, sondern lässt dir direkt ein Werkzeug dafür bauen. Das Beispiel in den Demos war ein Hypothekenrechner.
Ah ja, stimmt.
Du fragst die Suche nach den Konditionen für eine Hypothek und anstatt dir nur eine Liste mit 10 blauen Links zu Banken-Websites zu geben,
baut sie dir den Rechner direkt da rein.
Genau, in Echtzeit, einen funktionierenden, interaktiven Rechner direkt in die Suchergebnisse. Mit Schiebereglern für Laufzeit, Zinssatz, Eigenkapital.
Das ist ein Quantensprung. Ich habe das neulich selbst bei einer kleineren Sache erlebt, als ich eine neue Kaffeemaschine gesucht habe. Statt mir nur Links zu zeigen, hat mir Gemini eine Vergleichstabelle mit den für mich wichtigsten Kriterien erstellt. Also Brühdruck, Mahlwerk, Preis. Das hat mir locker 20 Minuten Recherche erspart. Wenn das jetzt noch interaktiver wird,
dann verändert das unsere gesamte Beziehung zu Informationen. Es ist der Wandel von der Suche nach Antworten hin zum Erstellen lassen von Antworten und Werkzeugen. Und das geht noch weiter mit dem sogenannten Gemini Agent.
Mhm.
Der ist darauf ausgelegt, mehrstufige Aufgaben für dich zu erledigen.
Also nicht mehr nur Dinge zeigen, sondern Dinge tun.
Richtig. Denk mal an deinen E-Mail-Posteingang. Du könntest ihm sagen, finde alle Rechnungen aus dem letzten Quartal, fasse die Beträge zusammen und erstelle eine Tabelle.
Okay, das wäre praktisch.
Oder er könnte die Reiseplanung übernehmen, Flüge und Hotels nach deinen Vorgaben vergleichen und dir die besten 3 Optionen zur Buchung vorlegen. Hier werden diese Planungsfähigkeiten, die wir beim Vibe-Coding gesehen haben, im Alltag lebendig.
Okay. Das klingt alles zu gut, um wahr zu sein. Du hast am Anfang angedeutet, dass es einen Haken gibt. Reden wir mal Tacheles. Wo ist er? Er hat quasi 2 Namen. Kosten und Zuverlässigkeit. Die unabhängige Analyse, die du uns geschickt hast, bringt es auf den Punkt. Fangen wir mal mit dem Geld an. Für Entwickler, die die API nutzen, ist Gemini 3 Pro deutlich teurer als sein Vorgänger und auch teurer als die Top-Modelle der Konkurrenz. Aber ist das für Entwickler nicht ein K.O.-Kriterium? Warum sollte ein Startup auf ein teureres Modell setzen, wenn die Konkurrenz günstiger ist? Geht Google hier davon aus, dass die Leistung den Preisunterschied rechtfertigt?
Genau das ist die Wette. Google sagt quasi, ja, es kostet mehr, aber es kann auch so viel mehr, dass es sich für dich rechnet, weil du komplexere Probleme lösen kannst. Es ist extrem schnell. Das ist ein großer Vorteil.
Mhm.
Aber bei sehr langen, komplizierten Aufgaben können die Kosten eben schnell in die Höhe schießen. Es ist eine Abwägung.
Okay, das ist der eine Teil des Hakens. Was ist der andere?
Die Zuverlässigkeit. Ich habe da was über Halluzinationen gelesen.
Und das ist der entscheidende Kompromiss. Dieselbe Analyse, die dem Modell ein enormes Wissen bescheinigt, einen Spitzenwert von 88% in einem Wissensindex, stellt auch eine höhere Halluzinationsrate als bei anderen Modellen fest.
Was heißt das praktisch für mich als Nutzer? Muss ich jetzt alles, was es sagt, doppelt und dreifach überprüfen?
Es bedeutet, dass das Modell so selbstbewusst und fähig ist, dass es, wenn es eine Antwort nicht weiß, dazu neigt, eine sehr überzeugend klingende Antwort zu erfinden.
Ah. Es ist die Kehrseite seiner Kreativität. Das ist die wichtigste Erinnerung bei all dem Hype. Kritisches Denken und die Überprüfung von Fakten werden wichtiger, nicht unwichtiger. Man darf diesen Werkzeugen nicht blind vertrauen. Verstehe. Leistung gegen Vorsicht. In den Unterlagen wurde auch schon die nächste Stufe angeteasert. Deep Think. Was hat es denn damit auf sich?
Gemini 3 Deep Think ist quasi der Expertenmodus. Er ist für extrem komplexe Probleme gedacht, bei denen du bereit bist, dem Modell mehrere Minuten Zeit zum Nachdenken zu geben, bevor es überhaupt eine Antwort formuliert.
Mehrere Minuten? In der heutigen Zeit? Das klingt für mich nach einem Nischenprodukt für Forschungslabore. Siehst du da wirklich eine praktische Anwendung im Alltag? Oder ist das eher Marketing, um extreme Leistungsfähigkeit zu demonstrieren?
Vorerst ist es sicher eine Nische. Aber stell dir komplexe strategische Unternehmensplanung vor, wissenschaftliche Hypothesenbildung oder die Analyse von riesigen medizinischen Datensätzen.
Okay, ja. Dort könnten ein paar Minuten Wartezeit für eine fundamental bessere Antwort den Unterschied machen. Es ist noch nicht verfügbar, weil es noch intensiveren Sicherheitstests unterzogen wird, was nach dem Halluzinationsthema ja auch sinnvoll ist. Aber es zeigt die Zukunft. Verschiedene KI-Stufen für verschiedene Problemkomplexitäten. Und für die Entwickler gab es noch Anti-Gravity. Klingt ja schon mal vielversprechend.
Ja, das ist im Grunde die nächste Stufe der agentischen KI. Es ist eine Plattform, auf der die KI nicht nur Code schreibt, sondern ihn auch selbstständig testet, ausführt und korrigiert. Der KI-Agent bekommt Zugriff auf den Code-Editor, das Terminal, den Browser.
Mhm. Und arbeitet dann alleine.
Genau. Der Entwickler gibt nur noch das Ziel vor und der Agent arbeitet es autonom ab. Er wird vom Werkzeug zum echten Programmierpartner.
Also, was ziehen wir aus all dem? Für mich fühlt es sich so an, als hätten wir ein Modell gesehen, das nicht nur ein bisschen besser ist, sondern grundlegend fähiger in dem, was es tun kann. Es ist ein Schöpfer, ein Planer und es kommt direkt zu uns allen in die Werkzeuge, die wir täglich nutzen.
Das ist es. Das zentrale Thema ist der Wandel von der Konversations-KI zur handelnden KI. Sie erstellt, sie organisiert, sie baut. Aber das kommt eben mit neuen Herausforderungen. Die beeindruckende Leistung und die höhere Neigung zu Halluzinationen sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist ein mächtigeres, aber auch ein wilderes Pferd, das man reiten muss.
Das bringt mich zu einem letzten Gedanken. Die Quellen zeigen uns, wie diese KI eine interaktive Webseite oder ein Spiel im Handumdrehen generieren kann, basierend auf dem, was du gerade brauchst. Wenn diese Werkzeuge jetzt nahtlos in Dienste wie die Google-Suche integriert werden, was passiert dann, wenn die Grenze zwischen einer bereits existierenden, von Menschen gebauten Website und einer dynamisch für dich generierten KI-Kreation komplett verschwimmt? Wie navigieren wir in einem Web, in dem vieles, mit dem wir interagieren, genau für uns und nur für diesen einen Moment geschaffen wurde?
Eine Frage, die uns alle noch sehr beschäftigen wird.
Absolut. Damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören bei Prompt mich mal und bis zum nächsten Mal.